19. Kapitel Frühere Darstellungen des Gegenstandes. Römisch 1 Die Physiokraten. Quenets Tableau économique zeigt in wenigen großen Zügen, wie ein dem Werte nach bestimmtes Jahresergebnis der nationalen Produktion sich so durch die Zirkulation verteilt, dass unter sonst gleichbleibenden Umständen dessen einfache Reproduktion vorgehen kann, das heißt Reproduktion auf derselben Stufenleiter. In der Tat aber ist das physiokratische System die erste systematische Fassung der kapitalistischen Produktion. Der Repräsentant des industriellen Kapitals, die Pächterklasse, leitet die ganze ökonomische Bewegung. Der Ackerbau wird kapitalistisch betrieben. Der unmittelbare Bebauer des Bodens ist Lohnarbeiter. Die Produktion erzeugt nicht nur die Gebrauchsartikel, sondern auch ihren Wert. Ihr treibendes Motiv aber ist Gewinnung von Mehrwert, dessen Geburtsstätte die Produktions-, nicht die Zirkulationssphäre ist. Unter den drei Klassen, die als Träger des durch die Zirkulation vermittelten gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses agieren, unterscheidet sich der unmittelbare Ausbeuter der produktiven Arbeit, der Produzent des Mehrwerts, der kapitalistische Pächter von dessen bloßen Aneignern. Römisch 2 Adam Smith. Die abgedroschene Formel, dass die drei Revenuen, nämlich Einkommen, Arbeitslohn, Profit, Rente, drei Bestandteile des Warenwerts bilden, ist falsch. Aber der Irrtum ruht hier wieder auf einer tieferen, wahren Grundlage. Die kapitalistische Produktion beruht darauf, dass der produktive Arbeiter seine eigene Arbeitskraft als seine Ware dem Kapitalisten verkauft, in dessen Händen sie dann bloß als ein Element seines produktiven Kapitals fungiert. Diese der Zirkulation angehörige Transaktion, Verkauf und Kauf der Arbeitskraft, leitet nicht nur den Produktionsprozess ein, sondern bestimmt seinen spezifischen Charakter. Die Produktion eines Gebrauchwerts und selbst die einer Ware, denn diese kann auch seitens unabhängiger, produktiver Arbeiter vorgehen, ist hier nur Mittel für die Produktion von absolutem und relativem Mehrwert für den Kapitalisten. Wir haben daher bei Analyse des Produktionsprozesses gesehen, wie die Produktion von absolutem und relativem Mehrwert erstens die Dauer des täglichen Arbeitsprozesses, zweitens die ganze gesellschaftliche und technische Gestaltung des kapitalistischen Produktionsprozesses bestimmt. Innerhalb dieses Produktionsprozesses selbst verwirklicht sich die Unterscheidung zwischen bloßer Erhaltung von Wert, des konstanten Kapitalwerts, wirklicher Reproduktion von vorgeschossenem Wert, Äquivalent der Arbeitskraft, und Produktion von Mehrwert, das heißt von Wert, wofür der Kapitalist kein Äquivalent weder vorher vorgeschossen hat noch hinterher vorschießt. Die Aneignung von Mehrwert, einem Wert, der überschüssig ist über das Äquivalent des vom Kapitalisten vorgeschossenen Werts, ist ein innerhalb des Produktionsprozesses selbst sich vollziehender Akt und bildet ein wesentliches Moment desselben. Der einleitende Akt, der einen Zirkulationsakt bildet, der Kauf und Verkauf der Arbeitskraft, beruht selbst wieder auf einer der Distribution, nämlich Verteilung der gesellschaftlichen Produkte, vorausgegangenen und vorausgesetzten Verteilung der Produktionselemente, nämlich der Scheidung der Arbeitskraft als Ware des Arbeiters von den Produktionsmitteln als Eigentum von Nichtarbeitern. Zugleich aber ändert diese Aneignung von Mehrwert und diese Scheidung der Wertproduktion in Reproduktion von vorgeschossenem Wert, konstantem und variablem Kapital gleich C plus V, und Produktion von kein Äquivalent ersetzendem Neuwert, in Klammer Mehrwert gleich M, durchaus nichts an der Substanz des Werts selbst und der Natur der Wertproduktion. Die Substanz des Werts ist und bleibt nichts außer verausgabter Arbeitskraft. Arbeit, unabhängig von dem besonderen nützlichen Charakter dieser Arbeit. Und die Wertproduktion ist nichts als der Prozess dieser Verausgabung. So gibt der Leibeigene während 6 Tagen Arbeitskraft aus, arbeitet während 6 Tagen und es macht für die Tatsache dieser Verausgabung als solche keinen Unterschied, dass er zum Beispiel 3 dieser Arbeitstage für sich auf seinem eigenen Feld und 3 andere für seinen Gutsherrn auf dessen Feld verrichtet. Seine freiwillige Arbeit für sich und seine Zwangsarbeit für seinen Herrn sind gleichmäßig Arbeit, soweit sie als Arbeit mit Bezug auf die von ihr geschaffenen Werte oder auch nützlichen Produkte betrachtet wird, findet kein Unterschied in seiner sechstägigen Arbeit statt. Ebenso verhält es sich mit der notwendigen Untermehrarbeit des Lohnarbeiters. Der Produktionsprozess erlischt in der Ware. Dass in ihrer Herstellung Arbeitskraft verausgabt worden ist, erscheint jetzt als dingliche Eigenschaft der Ware, dass sie Wert besitzt. Die Größe dieses Werts ist gemessen durch die Größe der verausgabten Arbeit. In ein weiteres löst sich der Warenwert nicht auf und besteht aus nichts anderem. Die vom Kapitalisten hergestellte Ware unterscheidet sich soweit in nichts von der durch einen selbstständigen Arbeiter oder von Arbeitergemeinden oder von Sklaven hergestellten Ware. Jedoch gehört in unserem Fall das ganze Arbeitsprodukt wie sein ganzer Wert dem Kapitalisten. Wie jeder andere Produzent hat er die Ware erst durch den Verkauf in Geld zu verwandeln. Betrachten wir das Warenprodukt, bevor es in Geld verwandelt wird. Es gehört ganz dem Kapitalisten. Es ist andererseits als nützliches Arbeitsprodukt, als Gebrauchswert, ganz und gar das Produkt des vergangenen Arbeitsprozesses, nicht so sein Wert. Ein Teil dieses Werts ist nur in neuer Form wieder erscheinender Wert der in der Produktion der Ware verausgabten Produktionsmittel. Dieser Wert ist nicht produziert worden während des Produktionsprozesses dieser Ware. Denn diesen Wert besaßen die Produktionsmittel vor dem Produktionsprozess unabhängig von ihm. Als seine Träger gingen sie ein in diesen Prozess, was sich erneuert und verändert hat, ist nur seine Erscheinungsform. Dieser Teil des Warenwerts bildet für den Kapitalisten ein Äquivalent für den während der Warenproduktion verzehrten Teil seines vorgeschossenen, konstanten Kapitalwerts. Er existierte vorher in der Form von Produktionsmitteln. Er existiert jetzt als Bestandteil des Werts der neu produzierten Ware. Sobald letztere versilbert ist, muss dieser nun in Geld existierende Wert wiederverwandelt werden in Produktionsmittel. Ein zweiter Wertteil der Ware ist der Wert der Arbeitskraft, die der Lohnarbeiter an den Kapitalisten verkauft. Er ist bestimmt wie der Wert der Produktionsmittel und wird fixiert in einem Zirkulationsakt, dem Kauf und Verkauf der Arbeitskraft, bevor diese in den Produktionsprozess eingeht. Durch seine Funktion, die Verausgabung seiner Arbeitskraft, produziert der Lohnarbeiter einen Warenwert gleich dem Wert, den ihm der Kapitalist für den Gebrauch seiner Arbeitskraft zu zahlen hat. Er gibt dem Kapitalist diesen Wert in Ware, der zahlt ihm denselben in Geld. Dass dieser Teil des Warenwerts für den Kapitalisten nur ein Äquivalent für sein im Arbeitslohn vorzuschießendes variables Kapital ist, ändert durchaus nichts an der Tatsache, dass er ein während des Produktionsprozesses neu geschaffener Warenwert ist, der aus gar nichts anderem besteht, als woraus der Mehrwert besteht, nämlich aus verflossener Verausgabung von Arbeitskraft. Die Summe dieser beiden Wertteile, konstanter Kapitalteil und variabler Kapitalteil, C plus V, macht aber nicht den ganzen Warenwert aus. Es bleibt ein Überschuss über beide, der Mehrwert. Dieser ist ebenso wie der das in Arbeitslohn vorgeschossene variable Kapital ersetzende Wertteil ein während des Produktionsprozesses vom Arbeiter neu geschaffener Wert, festgeronnener Arbeit. Nur kostet er dem Eigner des ganzen Produkts, dem Kapitalisten, nichts. Dieser letztere Umstand erlaubt in der Tat dem Kapitalisten, ihn ganz als Revenu zu verzehren, falls er nicht Teile davon an andere Anteilhaber abzutreten hat, wie Bodenrente an den Grundeigentümer, in welchem Fall dann diese Teile die Revenuen solcher dritten Personen bilden. Dieser selbe Umstand war auch das treibende Motiv, weswegen unser Kapitalist sich überhaupt mit der Warenproduktion befasst hat. Der Wert der Waren oder der Produktenwert stammt ganz aus verausgabter Arbeit und je länger die Arbeit dauert, die für ein Produkt nötig ist, desto höher ist sein Wert. Umgekehrt sinkt der Wert einer Ware um so viel, wie die Herstellung weniger Arbeit kostet. Dies gilt für ein einzelnes Produkt wie für das Jahresprodukt einer Gesellschaft. Die Wertgröße jeder Ware bzw. eines kapitalistischen Jahresprodukts kann unterteilt werden, erstens in den Wertteil, der dem Wert der bei der Produktion verbrauchten Produktionsmittel entspricht, gleich C. Dieser Wertteil wird im laufenden Arbeitsprozess nicht neu geschaffen, sondern während der gesamten Arbeitszeit nur auf das Produkt übertragen. Zweitens, in den Wertteil, der den Wert der Arbeitskraft reproduziert. Dieser Wertteil wird während der notwendigen Arbeitszeit neu geschaffen. Drittens, in den Wertteil, der über den vom Kapitalisten vorgeschossenen Wert C plus V hinausgeht. Dieser Mehrwert gleich M wird während der Mehrarbeitszeit geschaffen. In diese Wertteile C plus V plus M lassen sich sowohl Einzelprodukte wie das Jahresprodukt einer kapitalistischen Gesellschaft unterteilen. Bei einfacher Reproduktion werden alle diese Teile während eines Jahres verbraucht. Sie müssen also während eines Jahres wieder reproduziert werden. Die Schwierigkeit besteht also nicht in der Analyse des gesellschaftlichen Produktenwerts selbst, sie entspringt bei Vergleichung der Wertbestandteile des gesellschaftlichen Produkts mit seinen sachlichen Bestandteilen. Erstens Smiths allgemeine Gesichtspunkte. Hätte Adam Smith die Gedankenblöcke zusammengefasst, die sich ihm aufgedrungen, so wäre er zu folgendem Resultat gekommen. Erstens, das gesellschaftliche Jahresprodukt besteht aus zwei Abteilungen. Die erste umfasst die Produktionsmittel, die zweite die Konsumptionsmittel, beide sind getrennt zu behandeln. Zweitens, der Gesamtwert des aus Produktionsmitteln bestehenden Teils des Jahresprodukts verteilt sich wie folgt. Ein Wertteil ist nur der Wert der in der Herstellung dieser Produktionsmittel verzehrten Produktionsmittel, also nur in erneuerter Form wieder erscheinender Kapitalwert. Ein zweiter Teil ist gleich dem Wert des in Arbeitskraft ausgelegten Kapitals oder gleich der Summe der Arbeitslöhne ausgezahlt von den Kapitalisten dieser Produktionssphäre. Ein dritter Wertteil endlich bildet die Quelle der Profite der industriellen Kapitalisten dieser Kategorie. Der erste Bestandteil, das angewandte konstante Kapital der Produktionsmittelindustrie C römisch 1, ist offenbar ausgeschlossen und kann nie einen Teil bilden von den Konsumptionsmitteln, sei es des individuellen Kapitalisten, sei es der Gesellschaft. Er fungiert stets als Kapital, nie als Revenue. Sofern unterscheidet sich das fixe Kapital jedes individuellen Kapitalisten in nichts von dem fixen Kapital der Gesellschaft. Aber die anderen Wertteile des in Produktionsmitteln bestehenden jährlichen Produkts der Gesellschaft bilden zwar zugleich Revenuen, also Konsumptionsfonds, für alle in dieser Produktion beteiligten Agenten, Löhne für die Arbeiter, Profite und Renten für die Kapitalisten. Aber sie bilden nicht Revenue, sondern Kapital für die Gesellschaft. Sie können meist schon ihrer Natur nach nur fungieren als Produktionsmittel. Und selbst die, die nötigenfalls als Konsumptionsmittel fungieren können, sind bestimmt als Roh- oder Hilfsmaterial neuer Produktion zu dienen. Sie fungieren als Kapital, aber nicht in den Händen ihrer Erzeuger, sondern in denen ihrer Verwender. Nämlich, drittens, der Kapitalisten der zweiten Abteilung, der unmittelbaren Produzenten von Konsumptionsmitteln. Sie, die Wertteile V1, das heißt variables Kapital aus Abteilung 1, plus der Mehrwert aus Abteilung 1, der Produktionsmittel der Produktionsmittelabteilung, ersetzen diesen, den Kapitalisten der Konsumptionsmittelabteilung, das in der Produktion der Konsumptionsmittel verbrauchte Kapital, soweit letzteres nicht in Arbeitskraft umgesetzt, also in der Summe der Arbeitslöhne für die Arbeiter dieser zweiten Abteilung besteht. Während dies verbrauchte Kapital, das sich nun in der Form von Konsumptionsmitteln in den Händen der sie produzierenden Kapitalisten befindet, seinerseits, also vom gesellschaftlichen Standpunkt, den Konsumptionsfonds bildet, worin die Kapitalisten und Arbeiter der ersten Abteilung ihre Revenue realisieren. Der Wertteil C der Konsumptionsmittelabteilung, Abteilung 2 der Volkswirtschaft, liefert also der Produktionsmittelabteilung, Abteilung 1, die nötigen Konsumptionsmittel im Wert von V1 plus M1. Das heißt, dass C2 und V1 plus M1 sich gegenseitig ersetzen. Sie müssen also sich austauschen und damit gleich groß sein. C2 gleich V1 plus M1. Hätte Adam Smith die Analyse so weit verfolgt, es fehlte nur noch wenig an der Auflösung des ganzen Problems. Er war der Sache nah auf dem Sprung, da er bereits bemerkt hatte, dass bestimmte Wertteile einer Sorte, nämlich Produktionsmittel der Warenkapitale, aus denen das jährliche Gesamtprodukt besteht, zwar Revenue für die in ihrer Produktion beschäftigten individuellen Arbeiter und Kapitalisten bilden, aber keinen Bestandteil der Revenue der Gesellschaft. Während ein Wertteil der anderen Sorte, Konsumptionsmittel, zwar Kapitalwert für ihre individuellen Eigner, die in dieser Anlagesphäre beschäftigten Kapitalisten bildet, aber dennoch nur einen Teil der gesellschaftlichen Revenue.